Und das Zeug war richtig sauer. Das hat einem so den kompletten Mundraum von innen eigentlich einmal weggefetzt. Das war halt mega kalt, mega sauer. Irgendwie bilde ich mir ein, dass da auch noch so Bitzelzeug drin war und so.
So Brausepulver.
Das war auch immer so am Ende, war dann noch so ein Slurry über von, das war dann viel zu süß.
Limettenschlurz.
Ja, ein Limettenschlurz, der dann viel zu süß war. Wäre so ein Produkt, wo mich interessieren würde, wie das wäre, wenn man das jetzt nochmal essen würde, weil man das früher so turbo geil fand. Und
vielleicht so der Center-Shock-Effekt. Ich habe das ja früher absolut geliebt und heute überfordert mich das Ding komplett.
Ja. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der heute so, der ist so exotisch, tropisch. Fruchtig, der ist so sommerlich und leuchtend und spritzig, finde ich. Hallo Jule.
Hallo lieber Anke.
Ich dachte kurz, instant, ich bin Poetry Slammerin. Ich bin froh, dass ich damit wieder aufgehört habe.
Aber ich habe es auch ein bisschen gefühlt. Wir sind super erfrischend. Ich finde uns extrem erfrischend und ich habe aber sofort so ein kleines, also nicht so ein Stechen, sondern so Speichel, der da hinten,
ja, die Backen, im Kiefer. Die Backen, wie heißt das? Das zieht sich zusammen und es wird Speichel wird produziert.
Genau das, exakt das.
Wir sprechen über Passionsfrucht.
Aha.
Wir sprechen über Maracuja. Wir sprechen über beides.
Ja. Ich muss sagen, das, weil ich natürlich dann auch mal kurz abtauchen musste, weil ich natürlich auch sofort so ein Bild vor Augen hatte. Du hast schon diese dunklen, schwarz-lilanen Kugeln, schneidest die auf, in der Mitte die gelben, der Saft, das Fruchtfleisch und diese Kernchen. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt der Unterschied? Passionsfrucht, Maracuja, ich verwende die häufig synonym, sie schmecken auch irgendwie ähnlich. Stellt sich raus, ist dasselbe. Passionsfrucht und Maracuja ist beides eine Maracuja, aber du hast es mir dann erklärt, quasi im deutschen Sprachraum ist die Passionsfrucht eben die etwas kleinere mit der dunklen violetten Schale, süß-säuerlich, und die Maracuja ist quasi, die ist bedeutend größer, gelb, orange, hat auch wirklich eher, ich finde, die Schale sieht auch ein bisschen, ist glänzender.
Und ich finde, die Schale hat so eine Farbe auch von diesen Honigmangos, die es manchmal im Asialaden gibt.
Genau, und das ist dann die Maracuja. Aber eigentlich sind beides Maracujas. Es sind halt unterschiedliche Sorten letztendlich. Aber im deutschen Sprachgebrauch, wenn wir die Passionsfrucht meinen, meinen wir eben diese etwas kleinere. Und diese großen werden auch wirklich, weil die so viel mehr Saft einfach haben, werden die eben zur Saftproduktion verwendet. Und die findet man wirklich, also ich finde die Passionsfrucht, die kleine dunkle, liegt mittlerweile wirklich in jedem Rewe, zumindest hier in Köln. Ich bin mir nie so ganz sicher, wie es so im ländlichen Raum aussieht. Und eine Maracuja, also die großen, die mit dem Saft, also die sehe ich sehr selten. Die sehe ich wirklich selten.
Da muss vielleicht mal ins Spezialitätengeschäft gehen.
Ich meine, im Großhandel, ab und zu mal im Asialaden, wirklich nicht so oft. Die haben ja dann immer dieses Styropornetz, du weißt schon, dieses squishy Netz außenrum, weil die ja so druckempfindlich sind und die haben einfach eine lange Reise hinter sich.
Tatsächlich Passionsfrucht, also die lilane, die liegt nicht immer, aber auch, man merkt immer, wenn Aldi so eine Fuhre bekommen hat für einen guten Kurs. Dann liegen sie schon auch mal im Discounter. Das ist im Discounter immer nicht Aktionsware, aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Da
ja,
ist das
auf jeden Fall.
Obstsortiment ja ein bisschen rotierender.
Ja. Und ne, irgendwie liegt sie dann, also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass so Supermärkte wie sowas wie Rewe oder Edeka, dass die echt in den letzten Jahrzehnten da auch so ein bisschen geupplevelt haben und dann liegen die da neben der Physalis und der neben den exotischen Früchten zwischen Kiwi, Physalis, Drachenfrucht und vielleicht liegt da mal ein Granatapfel dazwischen, der aber meistens echt irgendwie mitgenommen aussieht. Also Granatapfel würde ich auch irgendwie immer eher im türkischen und arabischen Supermarkt kaufen.
Passionsfrucht, hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, wird meistens eher roh gegessen. Also wir benutzen, ich würde jetzt mal sagen, für die Verständlichkeit dieser Folge, wenn wir über Passionsfrucht sprechen, sprechen wir über Lilla.
Lilla, dunkel.
Wenn wir über Maracuja sprechen, sprechen wir über gelblich-grün. Würde ich jetzt einfach mal so festlegen fürs Verständnis, obwohl wir ja gerade festgestellt haben, ist es eigentlich dieselbe Pflanzengattung? Es sind unterschiedliche Arten. Wie wenn du über Boskop oder über Elster, so kann man sich das vorstellen, dass es Apfelsorten gibt und dass es Maracuja-Sorten gibt. Wir haben uns jetzt mal festgelegt, Passionsfrucht lila, Maracuja gelb. Wir sehen uns nicht, beziehungsweise doch, wir sehen uns, wir sind aber nicht in einem Raum. Ich habe eingekauft, Jule.
Jawohl.
Ich halte in die Kamera.
Natürlich.
Und pass auf, jetzt, ja, wir haben ja gelernt, die Maracuja wird eher für Saft verwendet, die gelbe.
Mhm.
Jetzt ist hier aber, guck mal, was auf dieser Saftpackung drauf ist,
Jule. Nee, das ist natürlich ein einziger Albtraum. Also es leuchtet wirklich in Pflaumenlila, Passionsfruchtlila, leuchtet
aber auch richtig
die Frucht von der Saftpackung. Das finde ich, also
es ist richtig witzig, weil es steht auch auf diesem Saft drauf, Maracuja Passion Fruit. Es ist auch, man weiß auch gar nicht, was man trinkt. Aber in diesem Sinne, Grüße an die Drinis. Ich mache mal einen kurzen ASMR-Moment. Ich habe ein Glas.
Ich bin so gespannt. Oh, ich bin so gespannt.
Ich habe hier Glas mit Eiswürfel.
Mega.
Du weißt schon, was jetzt zubereitet wird.
Auf jeden
wird,
Fall.
Ne?
Ja.
Es wird jetzt hier zubereitet. Ich habe eine Flasche Cola. Vollfett-Cola. Achtung.
Mhm. Mhm.
So, die Flasche ist jetzt geöffnet.
Es bitzelt. Du schüttest Cola auf den Eiswürfel.
Genau.
Jetzt kommt der Chris Sommer Geheimtipp. Oh, ich will
es. Erst das Schwudelige, dann
immer probieren.
Jetzt kommt der Maracuja Passion Fruit, der Saft. Und jetzt habe ich hier so ein bisschen ein zweilagiges Getränk. Ich muss gleich mal gucken, ob die Mischverhältnisse stimmen, weil Chris Sommer, in diesem Sinne liebe Grüße, der hat schon mal öfter von der Coca-Cola-Schorle gesprochen. Finde ich einen Top-Namen.
Finde ich einen
Top-Namen. Und ich wollte das auch immer mal ausprobieren.
Finde ich eine Top-Idee, weil ne, ich bin auch Team Kirschcola.
Ja.
Und da jetzt bin einfach mal Maracuja, beziehungsweise Passion, nee, Maracuja-Cola.
Hat ein bisschen die Farbe von Spezi.
Ja.
Ich habe auch extra wirklich mit Eiswürfel, damit man nicht sowas halb kaltes trinkt.
Nee, muss schon kalt sein. Oh, ich würde es so gern probieren.
Ja.
Ist geil, oder?
Ist geil.
Ich finde ja auch Limette in Cola, finde ich ja auch, ja. Also quasi, was ist das denn? Der, oh, wie heißt der? Oh Gott, ich habe Wortfindungsstörungen. Cuba Libre, da ist natürlich noch ein Schnappi drin, aber Cola Limette finde ich ja schon extrem geil. Und jetzt Cola.
Also Coca-Cola-Schorle, Leute, macht das. Also ich habe jetzt, würde ich sagen, so drei Viertel, ein Viertel. Ich würde, glaube ich, auch nicht zu viel Maracuja-Saft reintun, weil mir das sonst zu wenig Kohlensäure hat. Ansonsten, wir werden gleich noch drüber sprechen, vielleicht mal auf eine Maracuja-Limo zurückgreifen.
Ah, oh, dass du eine Spezi mit Maracuja machst. Das ist natürlich auch genial.
Mhm.
Du, ganz ehrlich, Anke, ich finde es eine so geile Idee. Ich, nach der, ohne Witz, nach der, wenn wir das Ding hier aufgenommen haben, renne ich
richtig
los.
Richtig lecker, Jule. Tu mir, also schade für dich, dass wir nicht in einem Raum sind. Ich würde es dir jetzt zubereiten.
Ja, du, ich würde so ein Glas jetzt auch einfach wegziehen. Ja, mega. Ich bin instant erfrischt, aber halt auch, eigentlich habe ich auch ein Pappmaul, weil ich das jetzt wirklich sehr gerne trinken wollen würde. Mann. Finde ich schon geil.
Also Coca-Cola-Schorle können wir auf jeden Fall schon mal empfehlen. Über mehr Getränke müssen wir gleich sprechen. Ich finde, dass Passionsfrüchte beziehungsweise Maracuja kaufen man muss ein bisschen entgegen seines eigenen Instinktes gehen. Weil normalerweise kauft man ja Früchte, wenn die prall sind.
Ja.
Wenn die so richtig eine frisch feste sind. Haut haben und so.
Möglichst viel Flüssigkeit drin haben, ja.
Und tatsächlich ist es bei der Passionsfrucht so, dass eigentlich je schrumpeliger, desto besser.
Ja.
Also die sind zuerst prall, auch im Supermarkt sind die manchmal prall, manchmal so ein bisschen angeschrumpelt. Und je länger man die liegen lässt, desto mehr ziehen die sich zusammen. Und desto geiler werden die, weil die dann süßer werden.
Weil das Wasser ja quasi durch die Schale hindurch
evaporated. Also und das verdunstet. Keine Ahnung, ob das wirklich verdunstet im physikalischen Sinne, aber es geht Wasser raus.
Es geht Wasser, genau, das, da haben, reden wir, glaube ich, immer drüber, von wegen, warum dann die Tomate im Backofen so geil wird, weil eben Wasser raus, das heißt Geschmack wird verstärkt, wird einfach komprimiert, Zucker wird komprimiert, mehr oder weniger. Und ich finde es ist ein sehr wichtiger Verbraucherhinweis an dieser Stelle, weil die Passionsfrucht, beziehungsweise doch, wir bleiben jetzt mal bei der Passionsfrucht. Ja. Auch wenn sie in den Supermärkten liegt, ich habe immer das Gefühl, dass die gar nicht so dolle viel gekauft wird und weil eben kein Mensch weiß, worauf beim Kauf zu achten ist. Und dann liegen die da eben schrumpelig und es weiß eben niemand, das ist so ein bisschen wie eine Steuererklärung. So, es wird einfach vorausgesetzt, dass man sich dieses Wissen irgendwoher aneignet. Übernimmst du jetzt gerade Verbraucherschutz, Anke, sehr wichtig, übernimmst du gerade diese pädagogische Arbeit zu sagen, ihr könnt Maracujas, Passionsfrüchte in glatt kaufen. Ihr könnt die kaufen, wenn die eine glatte Oberfläche haben und frisch und prall aussehen. Dann könnt ihr die aber auch oder solltet ihr zumindest die wirklich bei Raumtemperatur ein bisschen nachreifen lassen.
Ja, genau.
Und wenn sie eben im Supermarkt liegen und schrumpeln, können da zugreifen.
Bei Avocado haben wir uns da schon dran gewöhnt, die schwarz werden lassen und die, ich will mal Maracuja sagen, die Passionsfrucht runzelig werden lassen. Und das funktioniert tippitoppi.
Auf jeden Fall.
Man darf natürlich, also irgendwann gibt es halt diesen Punkt, wo es halt kippt.
Ja.
So, wo es dann anfängt zu gären.
Und wo manchmal haben die auch, deswegen schon auch achten, ja, ich bin jemand, der im Supermarkt alles antatscht, weil manchmal haben die einfach so Schimmelstellen und dann.
Genau das,
dann
ja.
Bitte nicht, einfach nee, nein.
Das nicht machen, kein Schimmel und nicht, eigentlich, wenn es schnapsig riecht, dann war es zu doll.
Erinnerst du dich an deinen Maracuja- oder Passionsfrucht-Erstkontakt? Weil auch das ist, glaube ich, wieder so, Zeitzeugen erinnern sich. Ich bin nicht damit aufgewachsen. Obwohl, erzähl.
Also ich bin auf jeden Fall nicht mit den Früchten aufgewachsen. Mhm. Aber ich bin mit dem Geschmack aufgewachsen.
Mhm.
Und es war auf jeden Fall, erinnerst du dich, also es war, ich weiß jetzt nicht genau, welches Produkt es war, aber ein Produkt, an das ich mich erinnere, ist auf jeden Fall Chris, geschrieben C-R-I-S-S.
Nee, aktuell, da klingelt momentan noch nichts, aber
ich sag nur,
hau mal raus.
Exotisch, weinig, spritzig. Das war so Alkopop, bevor es Alkopops gab. Das war so ein Knall, so ein maracuja-farbenes Weingetränk. Es war richtig süß. Ich weiß jetzt nicht, ob das dezidiert nach Maracuja geschmeckt hat, aber es hat halt nach diesem exotischen Geschmack, weißt du, es war so der Geschmack Exotik und es war so eines der ersten alkoholischen Getränke, die ich zu mir genommen habe. Und dann war es auf jeden Fall irgendwie sowas wie so ein Eis.
Mhm.
So ein Solero, glaube ich, wahrscheinlich. Als Solero neu war. Als Solero was Neues, ganz Feines war.
Oh, ich bin ja immer noch massiv Team Solero.
Ich
musste da auch ein bisschen länger drüber nachdenken, weil ich wirklich die Frucht erst in den Händen hielt. Da war ich bestimmt 20 oder älter, auf jeden Fall. Und auch da, ne, es war einfach im Rahmen der Kochausbildung, dass dir einmal von vornherein jemand gezeigt hat, übrigens, das ist eine Papaya, schneidest du mal auf, machst du Schale runter, Kerne raus, das ist übrigens eine Passionsfrucht, das machst du damit. Aber ich bin auf jeden Fall mit dem Geschmack, genau wie du, von der Maracuja aufgewachsen, allerdings immer in Kombination, wahlweise Pfirsich-Maracuja.
Ja, stimmt.
Maracuja. Und diese Kombination, die ist ja wirklich im deutschen Supermarkt ist die, also gefühlt war die schon immer da.
Vor allen Dingen Pfirsich-Maracuja.
Pfirsich-Maracuja ist absolut so ein Ding. Und ich habe 100 pro war mein Erstkontakt irgendein Joghurt. Irgendein Joghurt oder vielleicht auch ein Fruchtsaft, hier so Punica Exotik oder sowas. Und es war eigentlich irgendwie immer
mit dem Superschluck.
Pfirsich-Maracuja. Und ich habe das jahrzehntelang überhaupt nicht in Frage gestellt und auch mich gefragt, woher kommt denn das eigentlich?
Und kommt sondern, das vielleicht auch vom selben Kontinent?
Genau, und dann denkst du ja wirklich irgendwann, wenn du mal lernst, Saisonkalender, wo wachsen gewisse Dinge und so weiter, und dann merkst du, Moment mal, Pfirsich und Maracuja, die wachsen halt nicht mal auf dem selben Kontinent. Wirklich, es gibt gar keine Überschneidungspunkte. Und dann fragst du dich ja, warum ist es denn aber auch trotzdem irgendwie schon immer im Kühlregal, und ja, also fragt sich niemand. So, und dann habe ich mal ein bisschen gebuddelt, und an der Antwort, warum das so ist in Deutschland, mich würde allerdings interessieren, wie es in anderen europäischen Ländern damit aussieht. Ich überlege gerade, ob ich sowas wie Skandinavien, ob die Mischung Pfirsich-Maracuja da auch so populär ist, weil das ist ja einfach ein Staple. Das ist neben Erdbeer, Kirsche, Haselnuss, immer Pfirsich-Maracuja.
Ja, das und ist so lustig. Das wird mir jetzt erst hilarious. So richtig bewusst. Das verkörpert so ein bisschen so diese Aufbruchstimmung vielleicht auch so, die in den 90ern war oder so. So dieses, es ist fancy, es ist neu, es ist irgendwie so, also es ist wirklich so diese Vokabel Exotik, die ganze Zeit.
Es ist die
Zeit
Vokabel
also
Exotik, tatsächlich. Bestimmt, ne? Und ich habe bei meiner knallhart investigativen Recherche eben rausgefunden, dass diese Kombination in Deutschland ungefähr Ende der 70er Jahre vor allen Dingen von Fruchtsaftherstellern quasi entwickelt und populär gemacht wurde.
Die uns heute noch verarschen, indem sie Maracuja draufschreiben und Passionsfrucht draufdrucken.
Und seitdem ich versuche dann gerade mich wirklich in diese Zeit, in dieses Mindset, Entschuldigung für das Wort, irgendwie so rein zu beamen, was ist denn in Menschen passiert, dass die auf einmal dachten, wir brauchen jetzt mal einen exotischen Geschmack für den deutschen Markt, und seither träume ich von einer Serie über Lebensmittelproduktentwickler in den späten 70ern, frühen 80ern in Deutschland. Ich glaube, es ist sehr viel Polyester anwesend. Es wird Kette geraucht. Morgens um 10
sehr
sind
große
die Kragen schon auf jeden Fall betrunken. Klamotte, Haare, Make-up ist alles absolut episch. Und natürlich wird auch beim Getränkehersteller irgendwie auf dem Mitarbeiterklo gekokst, und ich möchte bitte 4 Staffeln sehen. Die BTF soll das doch bitte machen, und also ich würde auch total gerne mitschreiben. Ich stelle es mir auf jeden Fall großartig vor, weil tatsächlich haben die sich halt damals, Ende der 70er Jahre, haben die sich halt überlegt, was könnte man miteinander kombinieren. Damals waren Pfirsich- und auch Aprikosensäfte halt wirklich so ein Staple neben der Apfelschorle und wahrscheinlich irgendwie dem Tetrapack Orangensaft.
Das finde ich so ganz witzig, weil Pfirsich und Aprikose ja auch so dickflüssige Säfte sind.
Ja, ne, mit diesem ganzen Pektin drin, das ist ja wirklich eher so breiig.
Ja.
Und das war aber, das war ein Saft, der einfach ein Staple im Supermarkt war, den man getrunken hat. Und dann haben sie das eben mit Maracuja kombiniert. Und weil die reine Maracuja wiederum wäre vielen Deutschen damals wahrscheinlich irgendwie zu intensiv gewesen. Und der Pfirsich war günstig. Und dann hat man eben diese beiden Geschmäcker miteinander kombiniert.
Super,
weil das
witzig.
Gute ist ja auch, hast du gerade bei deiner wunderbaren Coca-Cuja-Schorle, ne?
Ja.
Gemerkt, du brauchst gar nicht so wahnsinnig viel, weil Maracuja so intensiv ist.
Nee,
du brauchst nicht so viel.
Genau, die ist einerseits ja so süß. Und dann hat die aber auch so eine ganz prägnante Säure. Also das ist schon, genau, also wenn man sich damit auch mal eine Schorle macht, da braucht man 2/3, 1/3 maximal.
Ja, und das hat mir irgendwie, also allein diese Idee, wenn ich mir diese Szene vorstelle, wie die da irgendwie rauchend in Polyester stehen und sagen, okay, wir brauchen jetzt, wir machen 40 Marak. Und dann wird das halt wirklich so ein Ding, und es wird total erfolgreich. Und es hat ja auch offensichtlich den puren Pfirsich- oder Aprikosensaft total abgelöst. Und dann wurde das halt in Eistees, in sämtliche Joghurts, in irgendwelche Süßigkeiten. Es hat auf jeden Fall Einzug gehalten in auch Konditoreihandwerk, dass da auf einmal dann die Pfirsich-Maracuja-Torte stand.
Gerne auch so Pfirsich Schmuck quasi, weißt du? So aufgeschnittene Dosenpfirsiche mit so einem Maracuja-Guss oder irgendwie sowas.
Oh yes, oh yes. Und da liebe ich doch einfach nur alles dran. Mir fiel dann ein, weil ich fand ja eben so dieses, offenbar hat man einfach, wann trinkst du denn Pfirsichsaft?
Und es also war ja offenbar höchstens, ein Ding, wenn man sich ein Bellini macht.
Ja, eben. Aber weil das halt so ein zähes Ding ist und dann irgendwie die Deutschen lieben ja ihre Schorle und da dann Wasser drauf. Und
das funktioniert gar nicht.
Und ich weiß, dass ich in Italien ist, es ist aber eigentlich eher Albicocche. Also eigentlich, ich glaube, ich habe falsch ausgesprochen. Eigentlich ist es eher die Aprikose und da ist ein Aprikosensaft in diesen kleinen Flaschen, ist ein absoluter Staple, wenn du irgendwie frühstücken bist oder halt irgendwie in so einer Bar, ne, wo es dann hier die schönen, ach, ich habe so Wortfindungsstörungen heute, die geile Limo, Blutorangenlimonade gibt's irgendwie in Dosen. Mhm. Und da steht ganz, ganz häufig auch so ein kleines Fläschchen Aprikosensaft. Also das scheint auch immer noch ein Staple, zumindest in Italien zu sein.
Ja, stimmt.
Aber in Deutschland findet das nicht statt, ne?
Nee, ja, fand ich hatte jetzt, spannend. Als ich auf der Suche war nach diesem Maracuja-Saft, gab es auch Mango-Maracuja.
Ja.
Das kommt auch schon mal häufiger vor. Aber
auch irgendwie eine geile Kombi ist und da erschließt sich mir ja viel eher, warum das jemand miteinander kombiniert.
Weil beide exotisch sind.
Weil beide exotisch sind und aber beide ja, vielleicht zumindest war das ein Anbaugebiet auch, teilen.
Vielleicht war das auch so ein Ding, so Pfirsich ist schon so ein bisschen gelernt, auch durch die Dosenpfirsiche und so und hat auch schon so low-key dieses exotische Gefühl. Und mit Maracuja kannst du das dann so richtig aufs nächste Level heben. Das ist dann so Urlaub und Fernweh pur, aber für zu Hause. Da kannst du ja auch geile Bowle sicherlich auch mitmachen, ne?
Oh, also ja. Ich glaube, also da wurden so Dinge in so, wie heißt es, in kalte Ente und Schlammbowle und so. Ich glaube,
ja,
da wurden amtlich Sachen zusammengeschüttet.
So eine ganze Fuhre von diesen tropischen hier mit Belegkirschen, Ananas.
Der Dosenobstsalat,
dann auch noch so eine,
ne,
komische Birne, so eine Konservendose mit exotischen Früchten aufgemacht.
Wild.
Die richtig schön ziehen lassen in Wodka oder Korn. Und dann Pfirsich Maracuja drauf. Gib ihm.
Ja, geil. Ja, hat mir auf jeden Fall, fand ich eine schöne Beobachtung. Liebe BTF, solltet ihr das hören, bitte realisiert das. Ich möchte super gerne mitschreiben, fände ich einfach schön. Ja, von daher, das war auf jeden Fall irgend so ein Erstkontakt. Und also es wurde auch damals so ein bisschen damit begründet, eben dieses Exotische, das vermittelt eben sofort dieses Sommer, Urlaub, obwohl wirklich höchstwahrscheinlich niemand jemals irgendwie ein Ursprungsland von der Passionsfrucht oder der Maracuja bereist hat. Und ich gucke gerade einmal in unser Dokument. Hauptanbauregionen sind auf jeden Fall Südamerika, Brasilien, Paraguay, Nordargentinien. Und außerdem werden Passionsfrüchte in Kolumbien, Peru, Ecuador, Kenia, Uganda, Südafrika, Vietnam, fand ich auch spannend, und ja, Australien angebaut. Und die meisten für Europa kommen eben aus Kenia oder Kolumbien.
Die brauchen halt so feucht-warme Bedingungen, tropisch, viel Sonne, viele Nährstoffe im Boden. Und deswegen ist es auch was höchstwahrscheinlich perspektivisch nicht in Europa wachsen wird. Weil selbst wenn Europa immer heißer wird, ist Europa ja eher trockener. Und außerhalb von Treibhäusern wirst du das gar nicht realisieren können. In Südeuropa, so Südspanien und so, das ist, oder auch so Portugal und so, da ist es viel zu trocken. Mhm. Deswegen wächst das Zeug da nicht. Und deswegen ist es eigentlich immer die Maracuja beziehungsweise die Passionsfrucht, sie ist immer ein Guilty Pleasure, weil ja, sie wird niemals regional sein, sie wird immer weit gereist sein.
Ja.
Und wenn du sie mal im Bioladen kaufen willst, dann ist sie ja so gottlos teuer. Das
ja,
ist schwierig.
Ja, das wird das wird tatsächlich nie irgendwie akzeptablen CO2-Fußabdruck hinterlassen.
Nee.
Nein, weil das, ja, die wächst bei uns einfach nicht. Worüber ich noch gestolpert bin, ich fand es spannend, auch das wusste ich nicht, wenn es um die, warum das Ding denn in Deutschland, oder halt, ne, Passion Fruit, sagen ja auch die andere Nationen, die Namens geben. Warum heißt denn das Ding so?
Und ja, ich wusste das tatsächlich wegen der Oma von einer Freundin von mir. Liebe Grüße an Evelyn.
Woher wusste sie das?
Ja, weil sie ist natürlich eine stramme Christin.
Ah, und nicht dein Ernst. Das ist ja geil.
Ja, du kannst ja mal die Geschichte erzählen und dann ergibt es auch Sinn mit, warum du das weißt, weil das repräsentiert die Wunden von Jesus Christus, ja, die Blüte.
Das ist ja wirklich, also ich bin da wirklich heute drüber gestolpert und dachte, ne, hier, Passionsfrucht, und in Italien mache ich mich nicht drüber lustig, ich liebe es, das sei immer überall, wenn du jemanden nach einem Rezept fragst, ist immer mit Passione. Immer Passione, nein, das ist es leider nicht.
Es ist nicht Passion.
Es ist nicht die Passion, sondern es geht um die Passion Christi. Es geht um die Passion, wow, Christi tatsächlich. Und als spanische Missionare im 16. Jahrhundert nach Südamerika kamen.
Wo ja die Maracuja herkommt.
Wo sie wächst, da sahen sie die Blüte. Also vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz sich das Foto von der Blüte von einer Passionsfrucht angucken. Das finde ich ist schon... Also das ist schon eine beeindruckende...
Das könnte auch so ein Kopfschmuck für eine Drag Queen sein.
Das ist eine abgefahrene, tolle Blüte.
Oder für
ein
Pferderennen oder sowas.
Die ist prächtig. Das ist ein Fascinator, kann man schon sagen. Das ist schon ein schönes
Nature's,
Ding.
Nature's Fascinator.
Nature's Fascinator. Und dann kann man sich natürlich als christlicher Missionar, ne, könnte man auch ein bisschen kritisch beurteilen, egal, könnte man sich einfach über den Anblick dieser Blüte freuen, aber... So wie Oma Evelyn, ist die Oma, ne?
Nee, die Evelyn ist meine Freundin. Oma Evelyn ist die Oma von Evelyn.
Und die hat, genauso haben auch die Missionare quasi sofort die christlichen Symbole in dieser Blüte gesehen.
Also die Oma notiert, glaube ich, von den christlichen Missionaren, nicht firsthand, aber ne? Ich sag mal, die Geschichte ist quasi ist zu ihr nach Europa gekommen.
Und zwar, ich habe mir diese Dinge notiert. Also falls ihr zufällig jetzt gerade dieses Bild von dieser Blüte vor Augen habt, also ich habe fadenförmige Blüten, das ist die Dornenkrone. 5 Staubblätter, das sind die 5 Wunden Jesu. 3 Griffel, was auch immer Griffel sind, die 3 Nägel. Und 10 Blütenblätter, das sind die 10 treuen Apostel. Ja, und dann haben sie das Ding tatsächlich die Passion genannt.
Und ich meine, die Dornenkrone kriege ich noch hin, ne? Das ist das, was so absteht. Dieses fedrige bisschen, was wirklich so aussieht wie ein dünnes, dorniges Ding, was so ein bisschen den flamboyanten Look macht. Und dann hat die ja in der Mitte so 3 Stempel, so ein bisschen. Und da kann ich mir jetzt vielleicht auch einen Nagel rein fantasieren.
Ja, also wir sind ja wirklich eher bei, ne, die Zahl 5, die Zahl 3, die Zahl 10. Ich glaube, darum ging es irgendwie eher.
Es ist
und dann
aber
halt
auch
dazu noch eine Dornenkrone. Ja, gut. Also so viel zur Namensgebung und dass die Christen da mal wieder ordentlich mitgemischt haben. Jetzt müssen wir mal wirklich langsam über Gerichte sprechen. Ja. Und wir haben gerade schon für meine Begriffe das Wichtigste genannt. Also eigentlich können wir an dieser Stelle Feierabend machen. Wir haben Solero gesagt. Ist ein, sollte irgendjemand zuhören, denn ich weiß, was das ist. Es ist ein Eis am Stiel. Es ist Vanilleeis, was in meiner Erinnerung war das früher wirklich ein Vanilleeiskern und außenrum Maracuja, ja, vielleicht Sorbet,
Schlonze,
aber relativ kristallin außenrum. Und zwar
ja, aber auch sehr, wenn das geschmolzen ist, war es schon sehr pappig auch.
Ja, und mittlerweile ist das Solero, ist auch das Vanilleeis von dieser Maracuja-Soße so ein bisschen durchzogen.
Ja, das ist das moderne Solero. Das ist nicht das Solero I grew up on.
Und da muss ich sagen, liebe ich alles dran. Das ist ein Produkt, an dem ich mich, ich glaube wirklich, toi, 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 niemals überfressen werde. Ich finde, es ist einfach, also die Haptik, Konsistenz, Geschmack, wirklich 12 Trillionen von 10, liebe ich einfach nur. Und da fällt auch wirklich jedes noch so fragile Törtchen oder Panna Cotta, fällt da einfach ganz stark hinten ab. Vanilleeis mit gefrorener Maracuja-Soße außenrum, puh, das macht viel mit mir, muss ich sagen. Mhm.
Die kleine Schwester davon, Cuyamara-Split, war dünner, war alles von allem ein bisschen weniger, war auch kein Vanilleeis, sondern, oder gibt's auch immer noch, sondern so weißes Eis, wahrscheinlich irgendwie auch Vanille, aber Solero ist ja schon so was Feines, ne? Solero
bisschen für ist, fein, ist glaube ich auch ein Markenprodukt, ne?
Ja, Solero ist Langnese, ein Markenprodukt, ne? Von Langnese. Mhm. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch einmal kurz über Solero Shots sprechen. Erinnerst du dich an Solero Shots, Jule? Wir sind nicht im Maracuja-Passionsfruchtbereich, sondern wir sind im Limettenbereich. Und das war so ein Becher, den du auch so zusammendrücken musstest, damit sich die einzelnen Perlen, die in dem Becher drin waren, voneinander gelöst haben. Und dann war das sah eigentlich aus wie so eine kleine Mülltonne. Oben war dann so ein kleiner, so ein Deckel dran, den du dann so hochgeklappt hast. Und dann hast du dir quasi das waren dann tatsächlich so ein bisschen so wie so aus so einer Soft-Air, die Kugeln, so groß waren diese Shots, wie so eine Erbse, eine kleine. Und die hast du dir dann so in den Mund reingeschüttet. Und das Zeug war richtig sauer. Das hat einem so den kompletten Mundraum von innen eigentlich einmal weggefetzt. Das war halt mega kalt, mega sauer. Irgendwie bilde ich mir ein, dass da auch noch so Bitzelzeug drin war und so.
Brausepulver. Peter Zeter.
Und Solero Shots gibt es auch nicht mehr. Natürlich, schon lange nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich, weil es wirklich den Mundraum von innen weg ist. Aber du sagst, aber waren die, ich kann mich nicht dran erinnern, waren die gefroren und war es Limette oder Maracuja?
Es war Limette und die waren gefroren. Das war quasi ein Eis.
Krass.
Das war wie so ein Wasser, also es war kein Milcheis, sondern Wasserbasis. Und die waren dann in diesem Becher und das waren auch so Portionsgrößenbecher, ne? Also so die, das war auch immer so am Ende war dann noch so ein Slurry über von, weil das war dann viel zu süß.
Limettenschlurz.
Ja, ein Limettenschlurz, der dann viel zu süß war. Solero Shots, ja.
Solero Shots, nee, tatsächlich, ich schäme mich jetzt fast ein bisschen, nee, aber ich kann es ja offenbar nicht mehr nachkaufen, weil es nicht mehr produziert wird.
Nee, aber dann vermisst du auch nichts. Es wäre so ein Produkt, wo mich interessieren würde, wie das wäre, wenn man das jetzt nochmal essen würde, weil man das früher so turbo geil fand. Und
vielleicht so der Center-Shock-Effekt. Ich habe das ja früher absolut geliebt und heute überfordert mich das Ding komplett. Ja. Ich habe, als ich mir so Gedanken gemacht habe über Gerichte mit Maracuja und ne, ich bin immer direkt in die in Dessertbereich und habe über irgendwelche Törtchen und so nachgedacht und musste dann auch wirklich mal in meinem Hinterkopf kramen, was ich denn da auch schon so alles zusammengerührt habe, weil ich backe die Passionsfrucht nicht, sondern sie bleibt roh. Das heißt, wir sind im Törtchen- und Panna-Cotta-Bereich wirklich meistens bei irgendeiner Form von Gelee-Schicht. Und dann musste ich einmal ganz kurz nachgucken, weil ich es nicht mehr wusste, ob die Passionsfrucht, aka die Maracuja, ob die auch dieses weirde Enzym hat, was ja zum Beispiel die Kiwi, die Ananas, die Papaya, aber auch reife Feigen, das musste ich leider lernen. Die haben ja so ein krasses Enzym, was zum einen dafür sorgt, dass du das nicht mit Gelatine, mit Agar-Agar weiß ich es tatsächlich gerade nicht, aber mit Gelatine kannst du das nicht gelieren, weil dieses Enzym das verhindert. Also es wird niemals fest werden und läuft dir dann über deine Torte, Hände hoch, wem das schon passiert ist. Und dieses Enzym sorgt auch dafür, dass es in Kombination mit Milchprodukten gerne scheiß bitter wird. Also so Leute, die sich freiwillig eine Kiwi in ihren Müsli mit Joghurt rühren. Leute, ich verstehe euch nicht, weil es ist wirklich widerlich bitter und es macht eben dieses Enzym. Und sonst würde Solero ja nicht so geil sein. Nein, die Maracuja, die Passionsfrucht, die kannst du wunderbar zum Gelieren bringen und sie wird nicht bitter in Kombination mit einem Milchprodukt.
Ja, und
sie
deswegen,
hat dieses Enzym nicht. Aber mich hätte es nicht gewundert, hätte es das gehabt.
Ich habe darüber noch nicht nachgedacht, aber eines meiner Go-To-Sachen ist tatsächlich, das zum Müsli zu essen.
Ja.
Also Milchprodukt, entweder Hüttenkäse oder Joghurt und dann Müsli. Und dann ist natürlich die Premium-Version, wenn wir so im Beerenbereich sind. Und dann noch Maracuja.
Ja,
beziehungsweise Passionsfrucht.
Ja, das ist auch mein Streber-Go-To. Ich musste mir aus gewissen Gründen angewöhnen, morgens als allererstes, ich mache die Augen auf und renne zum Kühlschrank und muss etwas frühstücken und habe dann angefangen, dass ich Overnight Oats da habe, einfach damit so dieser ganze Weg hin, oh, jetzt brauche ich aber noch ein Brot, muss ich was ausfrieren, ist was da? Ne?
Ausfrieren.
Genau, was ausfrieren, mache ich mir halt eben Overnight Oats und mache da eben einen Löffel Quark, Fruchtquark, irgendwas dran und schnibbel noch eine Banane rein. Und wenn ich dann zufällig eine Passionsfrucht da habe, levelt das diesen kleinen Frühstücksbrei so dermaßen auf. Also kann ich auch nur empfehlen und es ist auch das, was ich, glaube ich, am meisten, ja, wirklich oft mit Passionsfrüchten mache.
Mhm.
Aber ich musste auch an... wir haben schon häufiger über Alman Obstsalat gesprochen, mit dem wir zwei auf jeden Fall aufgewachsen sind und der bei mir dazu geführt hat, also ich finde, manchmal ist der auch noch bei so Frühstückshotel-Buffets.
Ja, das nicht ist ja nur wirklich, manchmal.
Oh, ich hasse alles daran. Banane, also Apfeltraube.
Ich finde den okay. Ich finde es meistens okay, bis eine Banane ins Spiel kommt. Also
nee, irgendwie,
meinetwegen leg eine, ja. Das verstehe ich auch nicht, bei manchen Buffets liegen so halbe Bananen.
What?
Die so aufgeschnitten, also angeschnitten, also halbiert sind, wo ich so denke, girl.
Was passiert hier? Ja, verstehe. Nee, also ich habe mich schon in den letzten 90 Folgen regelmäßig über diesen Obstsalat ausgelassen, weil ne, ich da an, ach, nee, ist einfach nicht meins, aber jeder soll das essen, was er möchte. Und der quasi OG-Obstsalat aus dem tiefen Schwarzwald für rich people, muss man auch mal dazu sagen, weil das natürlich wesentlich teurer ist, als eine Apfel und eine Banane zusammenzuschnibbeln. Das war immer, und der hieß dann auch exotischer Fruchtsalat. Natürlich hieß der so.
Das ist Malediven auf dem Teller.
Ja, aber sowas von, du da, ja. Und der ist aber auch ultra geil. Und es war immer eine sehr reife Mango gewürfelt, eine reife Papaya gewürfelt, Ananas gewürfelt, ordentlich Maracuja, auch mit den Kernchen reingekratzt, ein bisschen eine Vanilleschote ausgekratzt und ordentlich Limettenabrieb und Limettensaft. Und das ist einfach, boah, das finde ich ja nur geil.
Ja.
Ich finde, eine Abkürzung dafür wäre auch wirklich Mango würfeln und mit Maracuja und Limette und vielleicht ein bisschen Vanille mischen.
Dass man da Vanille reintut, ist halt nochmal so ein extra.
Ja.
Liebe Grüße an Cedric Rollet, levelt es nochmal hoch, auch kostentechnisch.
Ja. Oder lasst auch die Vanille weg und lasst meinetwegen auch die Limette weg, aber allein die Kombi frisch aufgeschnittene Mango mit Passionsfrucht, das macht so viel mehr mit mir als irgendwie die Weird-Ass-Kombi Apfel, Banane, Traube. Ich habe im Schwarzwald noch eine Kombi kennengelernt. Davon habe ich schon mal erzählt, aber die war auch so geil. Und zwar waren es quasi frische Erdbeeren mit einer, wenn man um so ein Törtchen drumherum irgendwie noch so einen kleinen Erdbeersalat dazu gemacht hat, was entweder der Klassiker Romanow, haben wir in der Erdbeerfolge drüber gesprochen, oder aber man hatte so eine dünnflüssige, geile, salzige, buttrige Karamellsoße. Man hat die ganz kurz warm gemacht, hat da die frischen Erdbeeren und eben eine ausgekratzte Maracuja reingeschüttet, das verrührt. Und das fand ich, da brauchte ich fast kein Törtchen, kein Eis, kein gar nichts mehr für, sondern einfach diese Kombi aus Salzkaramell, frischen Erdbeeren und Passionsfrucht. Die ist gut. Die ist sehr gut. Bitte auch da, Leute, macht keine Minze dran. Macht bitte keine Minze dran, auch wenn jetzt vielleicht irgendwie der Impuls wäre, ach, du machst mal noch ein bisschen was Grünes. Nein, lass die Minze einfach weg.
Also ich finde an dieses Ding jetzt nicht, aber wenn wir mal später gucken, wie man Passionsfrucht Maracuja vielleicht nicht nur süß interpretiert, ist Minze erlaubt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Weil wenn ich mir so vorstelle, ich habe so eine geile Tomate, ne, weil jetzt ist ja auch schöne Tomatenzeit. Ich habe eine tolle Burrata.
Mhm.
Und dann mache ich da vielleicht nicht Balsamico drauf, sondern mache eine Maracuja oder eine Passionsfrucht auf. Und da sehe ich zum Beispiel Basilikum und oder Minze sehr.
Ja, bin ich komplett bei dir, gehe ich sofort mit. Da würde ich auch tatsächlich die Weird-Ass-Kombi Pfirsich-Maracuja, würde ich mir auch in der Kombination gefallen lassen.
Total.
Da bringst du mich aber auf eine Idee. Einen geilen frischen Pfirsich oder eine frische Aprikose hat gerade Saison, Leute, rennt los, kauft euch das Zeug. Kurz mal auf den Grill gelegt, Burrata drauf, Passionsfrucht drüber, Minze, Basilikum, bin ich am Start. Pinienkerne noch ein paar.
Genau dieses. Ja.
Möchtest du den süßen Part verlassen und in die Savory-Ecke gehen? Oder hast du noch irgendwie eine Meinung zu Käsekuchen-Kombi mit dunkler Schokolade?
Ich habe die ganze Zeit vor Augen so ein feines Törtchen, wo jemand zusammengebaut hat aus einer dunklen Schokoschale, einer Halbschale, da so was Cremiges reingespritzt, zum Beispiel Kokos, und dann in die Mitte Maracuja-Kerne, sodass du quasi aus Schokolade und Kokos eine Maracuja nachgebaut hast, beziehungsweise Passionsfrucht.
Mhm.
Das ist ja auch so ein beliebtes Ding in so manchen Backsendungen und so, dass man das dann so nachbaut. Ich habe es gesehen, also Menschen machen zum Beispiel auch Curd daraus, was ich mir sehr gut vorstellen kann.
Habe ich
also
auch schon gegessen.
Also Lemon Curd ist ja so der Klassiker.
Ja.
Ich habe einen Kuchen gesehen, wo ich so dachte, das würde ich gerne nachmachen. Und zwar war das eigentlich so ein Rührkuchen. Mhm. So ein heller Rührkuchen. Und dann war da relativ üppig so eine Creme drauf.
Mhm.
Und dann, aber in der Creme waren so Vertiefungen drin, sodass du quasi in diese Vertiefungen von der Creme so Passionsfrucht reinlaufen oder so Kernchen reinlaufen lassen kannst. Und da muss ich sagen, sehe ich auch so als Spiegel auf einer Panna Cotta.
Mhm.
Ich kann es mir tatsächlich auch aus irgendeinem Grund im Tiramisu-Kontext vorstellen, weil ich schon finde, dass dieses Bittere vom Kaffee passt.
Mhm.
Also ne, wenn man, weil es wird ja auch so Espresso-Tonic und sowas getrunken.
Mhm.
Und da ist dann ja auch diese Säure drin. Und ich finde schon, dass das zusammenpasst, dass man sowas Bitteres, Kaffeemäßiges hat und da diese Passionsfruchtsäure und Süße mit dazu kommt.
Das sehe ich dann schon auch. Gefällt mir gut. Möchte ich gerne ausprobieren.
Ne?
Auch als du gerade von dem Curd, also ne, so eine Art Pudding, erzählt hast, dachte ich auch wieder spontan an eine Creme Brûlée.
Ja.
Mhm. Weißt du, so eine richtig feiste, dicke Creme, die aber eben diese kleine Maracuja-Säure hinten, ich zeig schon wieder auf meinen Kiefer, aber du weißt genau. Und dann halt oben irgendwie den abgebrannten, bisschen bitteren Zucker drauf hat, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ich sehe es auch total Pavlova.
Ja. Yeah.
Dann so mit Himbeere und Maracuja beziehungsweise Passionsfrucht und dann Schokolade, vielleicht weiße Schokolade sogar. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, oder ich sehe gerade hier den Curd, den geilen Maracuja-Pudding.
Ja.
Das ist die Creme zu der Pavlova und dann da eben diese frischen Erdbeeren mit dieser Karamellsoße. Oh,
da kann ich mir sogar irgendwie was Rosmarinartiges noch vorstellen. Wenn man sagt, da sehe ich dann vielleicht eher so Rosmarin, Thymian und nicht so eine Minze. Dass man dann noch so eine, oder was Lavendelartiges, sodass man.
Oh, das finde ich auch interessant.
Das, weißt du, sodass man sowas Duftendes, Ätherisches da reinbringt.
Ja.
Vielleicht so eine Karamellsoße, die man mit Rosmarin angereichert hat. Irgendwie sowas.
Ja, ich gehe bei allem mit, bin total neugierig. In der Konditorei super beliebte, gefällige Kombination ist auf jeden Fall dunkle Schokolade und Passionsfrucht.
Aha.
Das macht mit mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel. Du hast häufig so einen Passionsfruchtkern in so einem Schokotörtchen oder auch Pralinen mit, oder auch, oh Gott, das musste ich so oft machen, wie heißen sie noch, Macarons. Und die werden dann eben nicht mit Marzipan, sondern mit einer Ganache. Ganache ist ja, haben wir auch schon 100-mal erzählt, quasi die Pralinenfüllung. Also ne, gehackte Schokolade mit flüssiger Sahne verrühren. Das wird weich und dann wird es wieder fest. Und das ist eine Ganache. Und da wird sehr, sehr gerne dunkle Schokolade mit Maracuja kombiniert und halt irgendwie in die Praline oder halt in die ins Macaron gefüllt. Und das, oh, ich weiß nicht, irgendwie mag ich es nicht. Irgendwie, weil es hat beides relativ viel Säure. Die dunkle Schokolade hat schon auch eine prägnante Säure regelmäßig.
Nee, dann lieber irgendwie. Kaffee, ne?
Ja,
irgendwie. Weil Kaffee auch so das Dunkle hat, aber nicht so viel Säure.
Ich finde, das hat dann so ein Hammer. Aber ich bin auch bei dunkler Schokolade echt häufig Purist und möchte maximal eher sowas wie eine Haselnuss oder ein bisschen Karamell dran haben. Da bin ich mit der Fruchtkombi eh nicht so.
Und aber ich finde, also, ja. Weiße Schokolade finde ich dafür super.
Ja, weil die so süß ist. Weil ja, die so genau. Eine, ja, genau. Weil, ne? Ja, ich glaube, vielleicht ist es echt die
Säure. Da hat man diesen Gegenspieler.
Die ich nicht mag, dass mir das dann zu hammermäßig, zu plump irgendwie ist. Und häufig wird die Maracuja auch noch mit Kokos kombiniert. Das ist eine total gefällige, geile Kombi. Aber ich finde, dass da auch regelmäßig irgendwie die Umsetzung irgendwie ein bisschen zu pappig ist. Und ich bin auch schon kein Fan davon, wenn in irgendwelche Kokoscremes da auch noch aus welchen Gründen noch immer diese trockenen, borstigen Kokosflocken untergerührt werden. Das finde ich immer so ein bisschen,
Ich finde immer attraktiver als diese Kokosflocken meistens diese Kokoschips.
Ja.
Die kann man dann auch, finde ich, schöner dekorieren. Und auf diesen Kuchen, den ich eben herbeifantasiert habe mit dieser Creme, da kann ich mir zum Beispiel davon ein paar geröstete vorstellen. Von
auch nicht, ja.
Chips.
Ja, geh ich auch mit. Bei mir ist, also ich mag Kokos total gerne, auch in ne, sämtlichen Currys, Soßen und so weiter. Und auch im Süßkontext, aber ich brauche halt einfach ich brauche da nicht diese Struktur, sondern bei mir ist das wirklich dann gerne die Kokosmilch, die Kokoscreme, die dann halt zu irgendeiner Form von Curd-Creme, was auch immer, verarbeitet wird. Eis auch schön. Ich brauche dann halt, irgendwie irritiert mich dann irgendwie immer noch dieses, dass da so diese Bröckchen drin sind. Weil ne, so ist es ja auch nicht unbedingt gedacht. Und natürlich, was ich mir wiederum sehr gut vorstellen kann, ist eins meiner liebsten Desserts ever, ist einfach Mango Sticky Rice, thailändischer Klassiker. Du hast einen sehr zähen, dicken Kokosmilchreis. Da wird eine übertrieben reife, süße, geile Flugmango drauf geschnibbelt. Und dann sind da meistens noch so ein bisschen, also es wird dann eine geile Kokosmilch so ein bisschen noch drüber geträufelt und gerne ein bisschen gerösteter Reis. Und that's it, aber wirklich nur so ein kleines bisschen. Und da jetzt noch eine Passionsfrucht reingekratzt. Ja, da würde ich sagen, give me 14 of them, ja.
Im Savory-Bereich, ich habe mal eine Ceviche gegessen, wo Maracuja mit dran war. Das fand ich gut. Gibt ja auch noch mal durch die Kerne so ein bisschen Crunch mit rein, was ja bei Ceviche auch manchmal nicht so der Fall ist. Also Ceviche ist ein Gericht mit rohem Fisch oder Garnelen, je nachdem, kannst du auch mit Jakobsmuscheln oder sowas machen. Die kommen in so einen Sud aus Limette und Salz und denaturieren dann. Und dieser Sud, der dann entsteht, da kommt auch Chili mit rein und so, wird Leche de Tigre genannt. Genau. Ist so ein, ich weiß nicht, ob das peruanische Nationalgericht, aber ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes peruanisches Gericht. Und da kann man auch natürlich also da kann man auch anscheinend eine Maracuja mit reinschmeißen, beziehungsweise eine Passionsfrucht.
Habe ich auch schon gegessen, hat mir auch gut gefallen. Ich dachte auch spontan an Dinge wie Garnelen und Jakobsmuscheln, also dass du eben auch wieder mit Kontrasten arbeitest. Du hast sowas sehr Süßes, weil so Garnele und sowas ist ja schon eher, ja schon süßlich, zart. Und dass du da irgendwie mit so einer Maracuja-Wucht um die Ecke kommst.
Ich würde mir das, glaube ich, potenziell alles nicht selber zubereiten.
Ja, irgendwie ist so Restaurant,
ist es nicht
ne?
so mein Ding, ja. das ist nicht so mein Kochstil, aber wenn es jemand für mich zubereitet, dann esse ich es gerne und würde es auch bestellen.
Ich finde aber die Idee, die du gerade hattest mit dem Burrata, also in die Richtung zu gehen.
Das ist was, wo ich mich selber reingetalkt habe, das mal auszuprobieren.
Ja, ich glaube, mache ich auch. Ja. Ich mache Pfirsich Maracuja. Gefällt mir gut. Ja. Aber was wir vorhin erzählt haben, hier ist Ceviche und Konsort, das ist sowas, ja, da gehe ich ins Restaurant. Oder wenn ich halt zufällig gerade in Peru sitze und es steht auf einer Karte, da würde ich es auf jeden Fall jederzeit, glaube ich, bestellen. Finde ich schön.
Ja.
Wir müssen über Drinkies reden, kann das sein? Wir brauchen ein paar Getränke.
Ja, wir haben ja schon die Coca-Cola-Schorle, haben wir ja schon festgestellt, kann man sehr gut machen.
Damit haben wir wirklich auch das Wichtigste eigentlich schon an dieser Stelle erzählt.
Ich finde auch eine pure Maracuja-Schorle köstlich. Ist immer, wenn das so auf so Saftkarten steht, wenn da schwarze Johannisbeere beziehungsweise Johannisbeere und Maracuja steht, fällt mir immer schwer, eine Wahl zu treffen, weil ich beide geil finde.
Ich habe mir, deswegen, ich hoffe, dass das nicht mit Solero jemals passiert, ich habe mir die Maracuja-Schorle, ich habe sie mir, ich habe mich satt dran getrunken, weil ich habe das
über ein... Du hast zu viel davon gehabt.
Ich hab mir über ein Jahrzehnt hinweg gefühlt, immer wenn ich dran kam, ich habe mir auch wirklich den Saft und dann tatsächlich auch Sprudel gekauft. Ich habe das literweise in mich reingeschüttet, weil ich das so geliebt habe. Vor allen Dingen ein bestimmtes Produkt. Wir werden ja leider nicht gesponsert. Also wenn, würde ich mich sehr interessieren, Lemonade Maracuja.
Geile Limonade.
Es ist eine Limonade, aber ich nenne sie dennoch irgendwie eine Maracuja-Schorle, weil sie ja, also sie schwindelt.
Ja.
Sie ist nicht pappensüß. Ich glaube, dass da auch noch amtlich Limette dran ist. Und ich habe das Zeug literweise, immer wenn ich das irgendwo im Kiosk gesehen habe, egal was, Packung Kaugummis und immer eine Lemonade Maracuja.
Ja.
Und war auch bei mir sehr, sehr lange das ultimative Katergetränk.
Ich muss sagen, man kann alle Lemonades sehr, sehr gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, mit Schnaps mischen. Mit so einem Wodka oder so, das funktioniert extrem gut.
Vielleicht traue ich mich nochmal ran.
Ich habe mich mal auf einem Festival, da gibt es ja manchmal so Lemonade-Stände, habe ich mich mit den Jungs vom Lemonade-Stand angefreundet und die haben irgendwann gesagt, was sie da unter der Hand an der Theke machen. Mhm. Und da war vielleicht der ein oder andere Schnaps im Spiel.
Ich verstehe. Mhm. Ja, finde ich äußerst interessant. Ich
finde das tragisch, Jule. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich möchte fast dich dazu ermutigen, dich vielleicht wieder ranzutrinken.
Ich bin auch wirklich sehr traurig. Manchmal, ganz selten, bestelle ich mir nochmal eine Maracuja-Schorle. Wirklich sehr, aber kein Lemonade, sondern ne, die Schorle. Weil ich auch nach wie vor finde, dass es ein gutes Getränk ist, aber ich habe das so viel in mich reingeschüttet, dass es irgendwie...
Ja, irgendwann, man hat es dann manchmal über, ne?
Total. Mal gucken, ob es vielleicht kommt es ja in 5 Jahren oder so wieder. Ich würde mich sehr freuen, weil ich dieses Getränk wirklich sehr geliebt habe. Ich habe gestern noch Schwarze Johannisbeerschorle getrunken.
Ich habe auch gestern Schwarze Johannisbeerschorle getrunken.
Oh, hattest du eine fertig gemischte?
Nee, ich hatte ich war in einem Restaurant und da konnte man sich Saft oder Schorle bestellen und dann habe ich 0,5 Liter Johannisbeerschorle bestellt.
Kann man auch so wegziehen. Ja. Ich hatte auch in einem Restaurant eine fertig gemischte, eben von einem Kölner Hersteller. Ich vertrage da die Kohlensäure nicht so gut, aber es ist ein anderes Thema.
Das ist natürlich bei Prägemischter ist natürlich die Kohlensäure prägnanter, wenn man die mischen lässt, dann ist natürlich direkt, als hätte man Medium, ne?
Genau.
Das ist natürlich eine andere Nummer.
Das funktioniert auf jeden Fall besser, aber du hast gerade schon die Tür geöffnet für Cocktails. Maracuja-Cocktails. Geh mal rein.
Ich musste sofort beim Thema Maracuja beziehungsweise Passionsfrucht an Pornstar Martini denken. Mhm, das ist Ich finde das irgendwie geil, weil es ist so tacky, es ist so over the top. Also es ist ein Getränk auf Wodka-Basis und zwar nicht irgendein Wodka, sondern Vanille-Wodka mit vanille-aromatisierter Wodka. Dazu kommt Passionsfruchtlikör. Also wir sind komplett eigentlich bei diesem exotischen Obstsalat, aber als Getränk. Dazu kommt Limettensaft, dazu kommt Vanillesirup, dazu kommt dann noch das Fruchtfleisch von einer frischen Passionsfrucht. Das wird dann shaky, 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 shaky. Dann kommt das in so ein Kelchglas, also in so ein, wie so ein Champagnerkelch oder sowas, ne? Also sowas mit breitem Boden und hohem Stiel. Dann wird nochmal eine Passionsfrucht aufgeschnitten und das hat dann so eine kleine Schaumschicht oben, der Cocktail, wenn du den gut shakest. Die Passionsfrucht wird dann halb durchgeschnitten und dann wird die quasi auf den Cocktail draufgesetzt. Das heißt, du hast ein Cocktail, auf dem so ein Passionsfruchtbötchen schwimmt. Und dann wird dazu gereicht nochmal ein kleines Glas Champagner oder Prosecco. Und ich finde das geil, weil es sieht geil aus. Es schmeckt natürlich turbo geil, weil es schmeckt exotisch. Und
es ist Solero mit Alkohol.
Ja, es ist Solero mit Alkohol. Und dann hast du halt noch dieses Bötchen, was da drin schwimmt. Ich habe jetzt nicht geguckt, warum der Pornstar Martini heißt. Der heißt auch manchmal einfach Passionsfrucht oder Maracuja Martini. Ich finde aber Pornstar Martini klingt ein bisschen geiler irgendwie. Klingt ein bisschen nach mehr Fun. Mir macht es viel zu viel Spaß. Es ist extrem gefährlich. Es ist sowas, wo ich sage, das ist der Aperitif und dann muss ich selber sagen, das muss jetzt aufhören.
Das reicht jetzt.
Weil sonst spektakulär, give me 14 of them.
Ja.
Ja. Das,
ich muss sagen, ich habe ihn, er wurde auf jeden Fall in meiner Gegenwart schon serviert. Ich habe ihn aber, ich habe ihn selber nie getrunken und schon gar nicht bestellt, weil ich eine wahnwitzige Aversion gegen diese hypersexualisierte Namensgebung immer habe. Ich weiß, jetzt rollen vielleicht Menschen mit den Augen, vielleicht aber auch nicht. Ich habe mich neulich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass sämtliche Kosmetikprodukte aktuell, ich habe einen Rouge, das heißt Orgasm. Ich habe eine Mascara, die heißt Better Than Sex. Irgendwie habe ich da gerade ein kleines Problem mit und ich wünschte, also wenn der einfach nur Maracuja Martini heißt, schlürfe ich den ab jetzt einfach weg, weil das klingt ultimativ köstlich. Ich finde den Namen nur so ein bisschen, das ist so ein Nullerjahre Männerhumor.
Ja, ich habe auch gerade mal live gegoogelt, anscheinend hat es so ein Londoner Barbesitzer und eigentlich hieß der Maverick Martini. Aber Maverick Martini wäre auch schon benannt nach einem Stripclub. Also
siehst du auch, guck mal, da war ich jetzt bei Top Gun. Oh, mein armes, naives kleines Gehirn. Aber es klingt ultimativ lecker, ja. Und es klingt auch wirklich so, als würdest du da den ersten wegziehen wie eine Limo und denken, oh, das schmeckt aber noch mehr.
Ja,
und dann
trinkst
du wie einen zweiten und am nächsten Tag bereust du jede Entscheidung, die du in deinem Leben jemals getroffen hast. Ich bin
Also Maracuja Passionsfrucht, das geht schon auch gut mit so alkoholischen.
Ja, schon. Ich freue mich auch regelmäßig, wenn irgendwo ein Caipirinha mit Maracuja noch zusätzlich auf der Karte steht. Dann, das ist sowas ultimativ Sommerliches, irgendwie Erfrischendes. Maracuja Spritz steht ja häufig auf einer Karte, finde ich regelmäßig underwhelming, gerade wenn das dann irgendwie nur so ein bisschen Tetrapack-Saft ist.
Ja, weil es aber auch nicht noch eine neue Dimension aufmacht, finde ich, weil es ist ja sowieso alles eher so ein bisschen säuerlich und das, verstehe ich.
Und was ich aber wiederum gefunden habe, was ich mir extrem gut vorstellen kann, ist der Maracuja 43. Ja. Weil der Likör 43 ist ja so ein ein spanischer Karamellsirup?
Ja, ich wollte Mandel sagen, aber das stimmt nicht.
Nee, es ist Karamell. Das trinken noch allen Ernstes Menschen, schütten sich das einfach in Milch.
Ja, natürlich 43er mit Milch, Jule.
43er mit Milch. Und ich würde es tatsächlich nicht mit Milch, sondern mit Maracuja-Saft mischen und auf Eis servieren und da vielleicht noch ein kleines Schlückchen Prosecco oben drauf schütten. Also das
ich denke gerade darüber nach, ob du vielleicht auch das mal mit so einem Frangelico ausprobieren musst. Weil das ist ja eine ähnliche Idee.
Haselnuss und Maracuja. Interesting.
Warum ja. nicht mal ausprobieren?
Warum nicht mal ausprobieren? Apropos, warum nicht mal ausprobieren? Wenn, also meine Bombenüberleitung zur Hausaufgabe könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn du aber noch was Passionsfruchttechnisches auf der Seele hast, du dann?
Nee, ich wollte nur noch mal sagen, gebt uns gerne Shelfcare-Fälle rein, wenn ihr welche habt. Wenn in eurem Regal, in eurem Kühlschrank irgendwas versauert, dann sagt uns Bescheid und wir machen da gerne was draus, gedanklich. Wenn ihr nicht das schon gemacht habt, Podcast abonnieren, E-Mail schreiben, wenn irgendwas ist, mail@umamitown.de und Leuten erzählen, dass es uns gibt. Das freut uns total.
Mhm, und es hilft uns auch sehr.
Genau. Da in diesem Sinne würde ich weitergeben an die Hausaufgaben, aber ihr dürft wählen. Es ist eine Wahlhausaufgabe.
Absolut. Also ich meine, ne, es ist ja so oder so wie immer eine Wahlhausaufgabe, aber wir haben uns dieses Mal für einmal basic und einmal fortgeschritten entschieden, weil, habe ich glaube ich gerade auch schon mal gesagt, in meinem Freundes-, Bekannten-, Kollegenkreis und so weiter, ich glaube wirklich, dass niemand eine Passionsfrucht jemals im Supermarkt gekauft hat, weil eben vielen Menschen nicht bekannt war, wie verarbeite ich das Ding denn überhaupt? Was mache ich damit überhaupt? Und eben auch so diese Einkaufhürde, ja, dann liegen die da und sind so verschrumpelt. So, und an dieser Stelle haben wir ja schon pädagogische Arbeit geleistet.
Du wisst ja jetzt, wie ihr da vorgeht schon mal.
Exakt. Und wie man die Dinger verarbeitet, ist ganz einfach. Ihr schneidet die in der Mitte durch und kratzt die Kerne raus. Und ja, ihr esst diese schwarzen Kernchen und dieses bisschen glibberige gelbe Fruchtfleisch, das esst ihr alles mit.
Ja.
Wenn ihr euch eine Maracuja kauft, haben wir ja gerade geklärt, das ist die größere, die nicht lila-schwarz ist, sondern eben gelb-orange, so die Richtung. Da ist so viel Flüssigkeit drin und wenn ihr fimschig mit so Kernchen seid, das könnt ihr auch auf ein Sieb geben und dann wirklich mit so einem Löffel übers Sieb kratzen. Dass
aber
ihr nur
also ich find Maracuja-Kerne und Passionsfruchtkerne kann man gut beißen.
Auf jeden Fall. Ich mag das. Und das ist auch nichts, was so wie so ein Himbeerkernchen oder Johannisbeere im Backenzahn bleibt.
Nee, und das macht auch nicht wie so ein Zitronenkern oder so plötzlich so bitter und ganz viel Pelz im Mund. Das ist wirklich total okay, das zu machen.
It's part of the experience. So, und deswegen ist unsere Basic-Hausaufgabe, ihr geht einfach mal in den Supermarkt und kauft euch eine Maracuja oder eine Passionsfrucht. In der Mitte halbieren, gerne mit einem Sägemesser. Ist von der Arbeitssicherheit, ist mir immer wichtig. Auslöffeln und dann entweder, haben wir gerade schon gesagt, in den Obstsalat. Auch wenn ihr den Apfel, Banane, Traube habt, löffelt da mal ein bisschen Maracuja rein. Rührt euch das in den Joghurt oder hier in meinen Streber-Protein-Overnight-Oats. Finde ich total lecker, ballert und es geht halt wirklich ganz, ganz schnell. Und einfach mal so diese Hürde überwinden. Wir gehen in den Supermarkt, wir kaufen mal dieses Obst und gucken, was passiert. Und die Fortgeschrittenen, die sagen, ach, been there, done that. Ich habe gerade 3 Stück in der Kühltruhe liegen.
Been there, done that, passion fruit.
Hervorragend. Da könnte ich mir aktuell ein Granita extrem gut vorstellen. Da seid ihr, wenn ihr das mit den Passionsfrüchten macht, ein bisschen länger beschäftigt. Deswegen würde ich mich da wirklich für eine Maracuja entscheiden. Oder aber, was aber wirklich nicht so geil ist, den Saft aus dem Tetra. Deswegen wirklich, kauft mal eine Maracuja, kratzt die aus, jagt die durch Sieb, dass ihr wirklich unten nur die Flüssigkeit habt. Die hat so viel Wumms. Ich würde da ein ganz kleines bisschen sowas wie Agavendicksaft zum Beispiel dran machen. Einfach Agavendicksaft finde ich geschmacklich sehr, sehr neutral. Da geht es wirklich hauptsächlich um die Süßkraft. Und das ist ja quasi schon ein Sirup. Weil wenn ihr da einfach nur Kristallzucker reinmacht, das braucht ja, ihr müsst relativ lange rühren.
Ich habe jetzt schon keinen Bock, da so lange drin rumzurühren, bis der sich auflöst.
Genau das. Und ihr wollt das auch nicht erhitzen. Deswegen nehmt einfach ein bisschen Agavendicksaft. Meinetwegen auch einen Ahornsirup, der hat, ne, schmeckt, egal. So. Und wirklich auch nur so ein bisschen. Ihr habt also den Saft bisschen gesüßt. Das gießt ihr auf eine flache Schale, die ihr einfrieren könnt. Irgendwie, ne, schon eine Tupperdose oder sowas. Ab in den Froster. Nach ungefähr 4 Stunden geht ihr da mal mit einer Gabel drüber, wie bei so einem Kratzeis. Das alleine ist schon geil. Und dann dazu halt so ein Klecks süße Vanillesahne.
Lovely.
ich möchte das jetzt haben. Es ist quasi selbstgebautes DIY Solero. Geht relativ schnell und für den Fall, dass irgendjemand irgendwelche Gäste oder einen Gast, eine Gästin beeindrucken möchte, machst du mal Maracuja Granita mit Vanillesahne.
Finde ich fantastisch, Jule. Wir melden uns übernächste Woche wieder bei euch. Mhm. Wir gehen so ganz langsam in den Spätsommer, aber auf jeden Fall noch Sommer. Nächste Woche gibt es Mirabelle.
Oh,
das
yeah.
wird fruchtig.
Steinig.
Das wird steinig. Das wird
prall.
Süß.
Hm.
Das wird, ich glaube, auch ein bisschen warm. Es wird kalt, warm. Es wird auch ein bisschen heimelig. Es ist so der heimelige Spätsommer.
Ja.
Und auf jeden Fall wird es wieder sehr, sehr lecker. Und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.